16.09.2011, 10.30 Uhr. Freundliche Begrüßung durch Dr. Vier, wie immer. Aber während ich ihm in sein Zimmer folge, kann ich an seiner Körpersprache schon alles erkennen. Das Glioblastom wächst. Am Rand der alten OP-Narbe. Wahrscheinlich ist das auch die Ursache für die Anfälle. Aber der Tumor ist rechts. Ist Sprache nicht links? Drei Möglichkeiten. Themodal, neue OP, Strahlen. Mit der Strahlentherapeutin wurde schon gesprochen. Es fällt der Satz, hier haben wir noch ein bisschen Platz zum Reinstrahlen gefunden. Aber man kann auch nicht unbegrenzt strahlen, dann Hirn tot. Oder Cyberknife, quasi verbrannte Erde. Gefällt mir technisch alles gut. Mittwoch Termin am Virchow-Klinikum, dann Konferenz, dann Entscheidung. Im schlimmsten Fall, was passiert? Das nächste Jahr erleben Sie noch. Und im besten Fall? Vielleicht nochmal wie nach der ersten OP. Vorherrschendes Gefühl, Erleichterung. Endlich Klarheit. Der Feind tritt aus der Deckung, letzte Materialschlacht. Die Statistik gibt 6 Monate ab Rezidiv. Telefonat mit C, die meine Mutter anrufen soll. Kann ich nicht. Zu Hause an den Rechner, Arbeit. Maximal noch 3 Tage, dann bin ich mit allen Korrekturen durch. Dann kommt nichts mehr von Bedeutung. 18 Uhr. Fußball, Blätter wehen über den Platz. Okayes Dribbling, ein Pfostenschuss, kein Tor. Der Eindruck, mein Sichtfeld sei weiter geschrumpft. Hebe zur Sicherheit den linken Arm, wenn ich in das Nichts dort renne. 17.09.2011, 8.30 Uhr. Traum. Passig steht neben meinem Nürnberger Schreibtisch. Ich führe mein Schwanken vor. In 2 Wochen ist es vorbei, sagt sie. 10.53 Uhr. Kleiner Anfall. Versuche mich an This Be the Worst von Larkin. Hier und da ein Wort, mehr nicht. Fuck, Mom, Dad. 17 Minuten, bis ich wieder halbwegs sprechen kann. 18.29 Uhr. Ich schlafe mit der Waffe in der Faust, ein sicherer Halt, als habe jemand einen Griff an die Realität geschraubt. Das Gewicht, das feine Holz, das brünierte Metall. Mit dem MacBook zusammen der schönste Gegenstand, den ich in meinem Leben besessen habe. 21.09.2011, 13.30 Uhr. Dr. J. im Virchow-Klinikum zeigt mir die Bilder. Ein 1,3 cm großes Glioblastom wächst von der Narbe Richtung Balken in den Bogen hinein. Wozu brauchte man den Balken nochmal? Weil er die Hälften verbindet? Weil man ohne ihn der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselt ist? Aha. Per Blickdiagnose gibt man mir einen Karnowski von 100. Dr. J. stellt die Bilder der Konferenz vor. Professor Weikosi ordnet das nächste FET-PET an, dann mögliche Re-Resektion. Knapp am Balken müsste noch gehen. Termin in 3 Wochen. Am Plötzensee auf den Steinstufen in der Sonne gesessen und nachgedacht. 20. 22.09.2011, 23.59 Uhr. Heiliger Vater verursacht ungläubigem epileptischen Anfall. Schlagzeile, die man in der morgigen BZ vermutlich nicht lesen wird. Seit Tagen schon ist jeder Gullideckel auf dem Weg zur Mensa mit Metallstreifen versiegelt. In der Hannoverschen Straße das Haus der Deutschen Bischofskonferenz. Ein Gebäude, das mir in all den Jahren nur aufgefallen ist, weil dort für gewöhnlich sehr breithüftige Männer in hochunmodischen Stoffhosen ein- und ausgehen und weiter nichts. Jetzt die ganze Straße gesperrt. Polizei winkt mich zur Seite. Bei Subway kann man mit Mensa-Card nicht zahlen, zurückrasen, Geld holen, essen, Mittagsschlaf fällt aus. Dann versucht zwischen kreischenden und blinkenden Polizeikonvois zu AOK durchzukommen, denn wenn man am Hirn operiert werden soll und möglicherweise nur noch eine 2-stellige Zahl von Tagen zu leben hat, muss unbedingt ein Tag damit verbracht werden, sich ein rosarotes Papier vom Arzt ausstellen zu lassen, das dann auf die AOK-Geschäftsstelle gebracht und abgestempelt werden muss, wo 30 Leute in einem stickigen Wartesaal warten und durcheinander reden. Stimmen, Lichter, Piepsen, Baustellengeräusche. Nächster Anfall. Draußen auf einer Bank versuche ich zu verstehen, was mir die Stimmen diesmal auf Englisch sagen. Papst töten? Den Nachbarn? Mich? Grammatik zerschossen. Schließlich kommt eine freundliche AOK-Mitarbeiterin mit dem gestempelten Papier zu mir heraus. Dass eine Gesellschaft es sich leisten kann, eine Millionenstadt einen Tag lang lahmlegen zu lassen, durch den Besuch eines Mannes, der eine dem Glauben an den Osterhasen vergleichbare Ideenkonstruktion als für erwachsene Menschen angemessene Weltanschauung betrachtet, erstaunlich. Und herzlichen Dank. In 100 Jahren kennt dich kein Mensch mehr, römischer Irrer. Mich schon. Wie Manie und Größenwahn sich zuverlässig zurückmelden, wenn mir der Arsch auf Grundeis geht. 2 Seiten Beschimpfungen, gelöscht wegen unoriginell. 23.09.2011, 16.35 Uhr. Versuch eines ruhigen Tages. Keine Arbeit, mittags Mensa, dann Schlaf. Dann Bumsmusik meines Nachbarn, dann Anfall. 18 Uhr. Kein Arzt erreichbar, Wochenende. Fußball. Mitspieler Daniel, HNO, ruft einen befreundeten Intensivmediziner an, der telefonisch zur Benzodiazepinerhöhung rät, da ich mit dem Keppra praktisch an der Grenze bin. 3 Tore geschossen, aber in der Überzahlmannschaft. Keine Befriedigung. Immerhin keine motorischen Defizite. 24.09.2011, 13.32 Uhr. Zum Nachbarn runter. Wie so oft öffnet er nicht. Aber die Musik wird leiser. Als ich wieder oben bin, wieder lauter. 1-2 Stunden kann ich mit Ohrstöpseln dasitzen. Dann tut der Kopf weh. Und ich muss flüchten vor den Stimmen, die sich an den Rändern einnisten. 15.55 Uhr. Thermoskanne eingepackt, Badehose, Götz, Klage, rot und schwarz. Lieblingsgestalten der Weltliteratur, Julien Sorel. In der Nähe der Fennbrücke gibt es eine Wiese, wo es ganz still ist und eine Bank, wo man sitzen kann wie alte Leute. In Ufernähe gebadet. 21.45 Uhr. Nächster Anfall, trotz 20 Milligramm Frisium. In der Nacht erwacht mit der gestammelten Zeile Weser, Unterweser auf den Lippen. Keine Ahnung, ob Anfall oder nur Albtraum. 25.09.2011, 14 Uhr. Je höher die Dosis, desto wackeliger. Traue mich nicht nach Hause wegen Nachbar und übernachte bei C. Nachmittags kein Anfall, aber ständig die Ahnung einer Ahnung. Zerrüttet mich. 15.30 Uhr. Liege am Plötzensee am Strand in der Sonne. C und Lars stehen etwas abseits und ich kann sehen, worüber sie sprechen. Joachim hat Sand zur Hälfte gelesen und stellt die Frage, die ich mir auch schon lange gestellt habe. Was ist denn das nun eigentlich? Der Verlag hat es mal Richtung Thriller gelabelt, aber es ist ein weites Feld zwischen Unterhaltungs-, Schund- und Gesellschaftsroman, von Thor Kunkel bereits mäßig erfolgreich beackert. 26.09.2011, 7.57 Uhr. 3 Minuten vor der Öffnung der Praxis am Montagmorgen sitze ich bei Dr. 5 vor der Tür. Sofort werden die Schutzschilde hochgefahren. Keppra 3000, Frisium 30. 28.09.2011, 17.09 Uhr. Leichtes Schwanken. Das sind die Löcher in der Kausalität. Es ist der fehlende Übergang von Ursache zu Wirkung. An diesen Stellen klafft das ganze Universum auf. Vogelinterview zu Moby Dick. 29.09.2011, 12.57 Uhr. Musik. gehe zum Nachbarn und schlage ihm vor, sich von mir umbringen zu lassen oder die Musik leiser zu drehen. Eine friedliche Möglichkeit, eine unfriedliche. Biete an, ihm, wenn es am Geld liegen sollte, die teuersten, drahtlosesten, luxuriösesten Kopfhörer zu schenken, die es gibt. Aber er will gar keine Kopfhörer. Die störten auf dem Kopf und er wolle einfach nur seine Bumsmusik hören. C. sagt, sie habe keine Lust, mich im Gefängnis zu besuchen. Aber juristisch keine Gefahr, glaube ich, maximal Klapse, und da ist es wenigstens ruhig. In den letzten Tagen oft mit Sehnsucht an den kleinen, ziegelummauerten Hof gedacht, wo man mit freundlichen Irren Frühlingsblumen gucken, Dostojewski lesen und Tischtennis spielen konnte. 1.10.2011, 21 Uhr. Die Sensation überwiegt die Konzeption, sagt Julia über Leben und Block und händigt mir den Schlüssel zu den Räumen der Foucault-Gesellschaft aus, damit ich ungestört arbeiten kann. Irgendeine obskure Soziologenvereinigung. 3.10.2011, 10.19 Uhr. Letzte Nacht angekommen, Julia und ihre Schwester kurz zu Besuch, Katrin, fast wie Urlaub. Sitze jetzt im Schaufenster in der Manteuffelstraße und arbeite. Lese Xenophon und überlege, das bescheuerte Berkewitsch-Zitat in Sand durch ein ebenso bescheuertes von Sokrates zu ersetzen. Foucault und der andere philosophische Jahrhundertmüll an den Wänden sagt mir wenig, aber die Dimension der Teekanne spricht eine klare Sprache. Hier wird gedacht. Ordentlich gedacht. Ein Denken in die richtige Richtung. 2 Liter Teekanne, Stöfchen, Darjeeling der Teekampagne. So und nicht anders geht Geist. 12.09 Uhr. Allerdings auch ein wenig staubiger, wenn nicht gar schmutziger Geist, wie der den jetzt mit der Vampirette mal entschieden angegangen werden muss. 13.33 Uhr. Lese meine eigenen Dialoge und stelle fest, dass ich das Missverständnis für das Wesen der Kommunikation halte. Es werden Fehler gemacht und die Fehler führen zu allem. Man könnte auch Zufälle sagen, aber das Wort Fehler ist mir lieber. Ich halte den Roman für den Aufbewahrungsort des Falschen. Richtige Theorien gehören in die Wissenschaft. Im Roman ist Wahrheit lächerlich. Das Unglück, die neurotische Persönlichkeit, das falsche Weltbild, das falsche Leben. Das richtige Leben, das in den Abgrund führt. Das Böse. Die Zeit. 5.10.2011, 21.59 Uhr. Doku auf Dreisat über André Rieder, psychisch Kranker, der sich mit Hilfe von Exit in der Schweiz das Leben nimmt. Wie zu erwarten, geht es ihm am besten von allen. Freunde und Bekannte leiden. Kein schlechter, aber auch kein guter Film. Das Entscheidende zeigen sie nicht. In der anschließenden hochvernünftigen Diskussion, hochvernünftig in dem Sinne, dass in der ganzen Runde kein Trottel sitzt, was ich so im Fernsehen, glaube ich, überhaupt noch nicht gesehen habe, fällt das Wort Voyeurismus, den man hätte vermeiden wollen. Vielleicht der einzige fragwürdige Satz. Denn warum nicht hingucken? Eine halbe Stunde soll er gekämpft haben mit seinem Pentobarbital, falls es Pentobarbital war, nicht mal das sagen sie. Wobei es kein Kampf gewesen sei, wie die Gegenseite entgegnet, da von Beginn an bewusstlos. Die Frage, ob und inwieweit im Rahmen wissenschaftlicher Studien da schon Hirnstrommessungen etc. gemacht wurden, bleibt ausgespart. 22.19 Uhr. Das Wort Pietät für mich immer eine ähnliche Leerstelle gewesen wie Ehre oder Seele. Im Zusammenhang mit dem Tod sowieso absurd. Auf die Gefühle der Angehörigen muss Rücksicht genommen werden, klar, und sonst? Ist der Vorgang nicht mindestens genauso interessant wie das umgekehrt oft sogenannte Wunder des Lebens? Erinnerung an den Mittelstufengeschichtsunterricht, Französische Revolution, die Terrorherrschaft, das ganz und gar unfassbare, unmenschliche der johlend, essend und strickend dem Schauspiel folgenden Masse. Heute säße ich in der ersten Reihe, vermute ich. Und ich glaube nicht, dass es Unmenschlichkeit wäre, die mich dazu triebe, sondern dasselbe, was mich in der 9. Klasse uneingestandenermaßen auch schon beschäftigte. die an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig lassende Darstellung der unbegreiflichen Nichtigkeit menschlicher Existenz. Im einen Moment belebte Materie, im nächsten dasselbe, nur ohne Adjektiv. Und Pietät, mein Arsch, wenn mit Lebenden einmal so pietätvoll umgegangen würde wie mit Toten oder Sterbenden oder wenigstens ein vergleichbares Gewese drum gemacht würde. Das Schlimmste in den letzten Jahren für mich immer, die zusammengeschrumpelte 80- oder 90-jährige Frau zwischen Chaussee und Invalidenstraße, ein kleines Becherchen vor sich auf dem Trottoir, durchaus nicht verwahrlost, keine mitgeführten Plastiktüten, vermutlich nicht mal obdachlos. Entschließt sich zu ihrer Tat, wenn ich das richtig sehe, nur sehr unregelmäßig und im Abstand einiger Wochen, wenn das Hartz IV oder was auch immer verbraucht ist. Für gewöhnlich gebe ich Bettlern nichts, wenn ich nicht Münzen direkt griffbereit habe, aber wegen dieser Frau musste ich schon 200 Meter zurücklaufen, die zieht mir völlig den Stecker. Vor allem das Gesicht, wo man sieht, unverschuldet, Altersarmut, Hölle. Bin mit meiner Argumentation noch nicht ganz am Stammtisch angekommen, aber die Unterkante wird schon sichtbar. 6.10.2011, 15.30 Uhr. Passig und Gärtner in meiner Küche zum Lektorat. Die beiden verbünden sich sofort gegen mich. Schon nach kurzer Zeit führen sie mit 8:1 bei den Änderungen. Sicheres Zeichen, dass ich wie in jeder Schlusskorrektur wieder versucht habe, die alten und falschen, von mir selbst längst mehrfach als falsch erkannten Varianten in veränderter Form wieder einzubauen. Raus damit, raus, alles raus. Drin bleiben auf Wunsch des Autors verschiedene Anachronismen, Unwahrscheinlichkeiten, eine Ennalage. Früher hätte mir alles vom fehlenden Komma bis zum Logikfehler schlaflose Nächte beschert. Ich hätte mindestens noch einen Fluglotsenstreik eingebaut, um die drei fehlenden Tage, die Michelle braucht, um dem Polen im Flugzeug begegnen zu können, zu erklären. Aber heute, scheiß drauf. Richtige Fehler, falsche Fehler. Wenn der 23. August 1972 ein Dienstag war, Katastrophe. Wenn an diesem Tag die Sonne schien, obwohl sie nicht schien, egal. Moleskin, Inflektiv, Schnupperpreise, ja, 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 alles egal. Mit einigem anderen haben sie mir den Perfektionismus rausoperiert. Viel größeres Problem, dass die Handlung keiner kapiert. Drei von fünf Lesern konnten den Amnestiker bisher nicht identifizieren, was etwa so ist, als verriete ein Krimi den Mörder nicht. Das ist keine Absicht. Riesige Verschwörungstheorien auffahren, Fäden ins Leere laufen lassen und am Ende keine Lösung haben, ist nicht originell, nicht postmodern, sondern einzig und allein ein mächtiger Schmerz im Arsch. Wahnsinnig Mühe darauf verwendet, alles wie ein Uhrwerk abschnurren zu lassen, aber das Riesenproblem für jemanden, der noch nie richtig geplottet hat, ist die Informationsdosierung. Was sagt man dem Leser, um ihn auf die falsche Fährte zu locken? Was sagt man, damit er das Gegenteil von dem annimmt, was man ihm zu insinuieren versucht? Was sagt man am Ende überhaupt? Für Markus eine 10.000 Zeichen lange Inhaltsangabe verfasst, damit er durch den Dschungel findet. Dafür neuer Witz, die von Joachim vorgeschlagene Primzahlenzerlegung in den letzten Kapiteln. 7.10.2011, 19.50 Uhr. Nachmittags Rowohlt. Manuskript mit den letzten drei übersehenen Fehlern persönlich zum Verlag gefahren. Dort Gunnar Schmidt und zufällig auch Fest, den ich noch nicht kannte. Lustiges Gespräch über die Sportsfreunde der Sperrtechnik. Der Sohn ist Lockpicker. Vom Verlag zum Fußball gerast und so gut gespielt wie lange nicht. 8.10.2011, 15.07 Uhr. Arbeitsfreier Tag. Schätzungsweise der erste Tag seit 20 Monaten, an dem ich arbeiten könnte und es nicht tue. Alles fertig. Foto und Klappenzitat abgestimmt, die Schrift auf dem Cover wird noch ausgetauscht. Foto auf Wunsch des Autors mit abgewandtem Blick. Tee trinken, Stendhal lesen, bisschen Block, abwaschen, Wäsche machen, Staubsaugen. Beim Aufräumen letztes Tagebuch entdeckt, das der Vernichtungsaktion entgangen war. Begonnen am 28. Mai 2004. Letzter Eintrag vom 17. Dezember 2009. Herrn Dames Aufzeichnungen von Reventlow. Schöne Beschreibung des Kosmikerkreises zu Beginn. Die Aufbruchsstimmung. das Mulmige der Gesellschaft. Die Libertinage, die so fortgeschritten ist, dass sie sich selbst nicht erwähnenswert findet und ohne jede Abgrenzung gegen außen auskommt. Alles im Netz zu Reventlow parallel gelesen, Fotos geguckt, Stationen ihres Lebens, Husum, Kloster Preetz, Lesegefühl wie in meinen 20ern, wo ich zuletzt Heine, Dostojewski, Storm auf diese Weise las. Der Roman flaut ab gegen Ende, zerstreut sich ins Tagebuchartige, aber die Melancholie der untergegangenen Bohème rührt mich. Draußen erster Schnee liegen geblieben. Calvin auf seinen Brief nach einem Jahr noch immer nicht geantwortet. Arbeit hängt. Fühle mich wie eingesargt. Sehe niemanden. Nachts Panik. Und ab in den Müll. 19.56 Uhr. Auf dem Weg zu C, kleiner epileptischer Anfall. 5 Minuten, steige nicht mal mehr vom Rad. Innovation? Holmes Stimme sagt Unterweser auf. Im Chor dahinter Philipps Stimme. 9.10.2011, 20.35 Uhr. Mit Handschuhen und Mütze zum Plötzensee, 20 Minuten gebadet. Lars und Marek dabei. Lange fröstelnd in der Sonne, fast wie nach dem Schlittschuhlaufen früher. Steffi und eine Kanne Heidelbeertee. Die Zeitspanne, in der ich in die Zukunft denke, oft keine 10 Sekunden mehr. Teilweise regrediert auf den Gemütszustand eines 5-Jährigen. Und nicht nur den Zustand, auch das Benehmen. Da fahre ich mit dem Fahrrad das Nordufer entlang und freue mich wie wahnsinnig über Bäume und Autos und Licht. Dann taucht am Ende der Straße eine Kreuzung auf. Und dann? Oh, ein neuer Weg. Neue Bäume, neue Autos, neues Licht. Welche Freude. Weitere 10 Sekunden bis zur Behala Westhafen. Und dann? Was kommt dann? Und so geht das Schritt für Schritt. 10.10.2011, 7.30 Uhr. Aufnahme im Virchow zum FET-PET. Bürokratie, noch mehr Bürokratie, endloses Herumgeirre. Haus 3, Haus 2, dann in den Fahrstuhl, in den 2. Stock. Dann aus dem Fahrstuhl raus, rechts, da ist eine Sitzgruppe, da anmelden. Name, Karte, Geburtsdatum, Größe, Gewicht, Vorbefunde. Wasser können Sie sich nehmen. Und da gehen Sie jetzt mal zu den Radiologen auf der anderen Straßenseite. Da lang, nein, da lang, den ganzen Tag. Für jemanden mit Orientierungsschwäche ein ziemliches Problem. 5-mal hintereinander kriege ich erklärt, auf welcher Seite des Fahrstuhls ich aussteigen muss, von wo aus gesehen da rechts ist. Zuletzt drückt man für mich schon mal den Knopf mit der Doppelnull und dreht mich an den Schultern in die richtige Richtung. Guten Tag, Dr. J., guten Tag. Und da warten Sie jetzt mal. Wartebereich PET-CT, radiologisches Zentrum, Feuerwehr, Gefahrengruppe 1, Abklingraum mit Kühlzelle. 1.1.25. 31,41 Quadratmeter. Entrauchung Anlage 9. Leichenkühlraum K138. Scheibe einschlagen. Knopf tief drücken. Während die radioaktive Lösung in mich reinläuft, macht die Ärztin mir Hoffnungen. Ich wedle imaginäre Insekten von mir fort. Nichts Hoffnungmachendes, bitte, ich verliere sonst das Gleichgewicht. Habe mich mit dem Elend abgefunden und weiß, was es ist. Sieht ja jeder Laie. Und das ist es dann auch. Also 2. GBM-OP. Dann zurück zur Anmeldung, dann in die Kardiologie. Noch an ungefähr 5 weiteren Stellen Name, Alter, Größe, Gewicht und Vorbefunde. 2 Stunden Wartezeit vor der Anästhesie. Wir streiken gerade. Vielleicht wollen Sie da drüben was essen? Und in die Diagnostik müssen Sie auch noch. Alkohol, Zigaretten, Ernährung, Einkommen, ledig oder nicht. Alter, Gewicht und Größe nicht vergessen. Alles streng durchanonymisiert. Wir erforschen nur, wie die Lebensumstände den postoperativen Verlauf beeinflussen. Und ob die Höllenbürokratie der präoperativen Phase den auf irgendwelchen mit August-Macke-Bildern zugekleisterten Krankenhausfluren halbtot hängenden Patienten in irgendeiner Weise schwächt, erforschen wir dann vielleicht in der nächsten Studie. Es ist eine ganz sonderbare Verzahnung von hochmoderner Supertechnologie, Windows 98 Rechnern und einer aus dem 19. Jahrhundert stammenden Buchenholz-Zettelkastenverwaltung, die einen in jeder Sekunde in den Wahnsinn treibt. Schon mal Drogen genommen? Nein, kann ich guten Gewissens nicht ankreuzen. Sofort spuckt der Rechner 1000 Folgefragen aus, die erforschen wollen, wie sehr ich meinen Angehörigen mit meiner unkontrollierten Kokssucht auf die Nerven falle, was ich dagegen zu unternehmen gedenke und wie meine Einstellung zu frischem Obst ist. Bitte schieben Sie den Regler auf eine Zahl zwischen 1 und 5. Name: Wolfgang Herrndorf. Größe: 183. Gewicht: 80. Status: ledig. Geschlecht: männlich. Einkommen: riesig. Alles gewissenhaft verschlüsselt unter der Kennziffer GG4674. Wenn man mir bitte mal bei nächster Gelegenheit einen Chip mit meinen persönlichen Daten unter die Haut schießen könnte. Zurück in der Anästhesie beantworte ich die Fragen nach Größe, Alter und Gewicht zum letzten Mal für heute. Dann versuche ich, den Weg zur Station allein zurückzufinden. Man darf sich von den hässlichen roten Bildern nicht täuschen lassen. Richtig sind die hässlichen Orangen. OP-Termin nächster Mittwoch. Und jetzt nach Hause.